Herzlich willkommen zu den ungeschminkten Muddis. Wobei, Lisa, du bist heute geschminkt, das sehe ich ganz genau. Du hast Wimperntusche.
Ja, bin ich immer, muss ich zugeben. Obwohl, nicht ganz immer, aber ja, jeden Morgen ich fühle mich sonst unwohl. Und ich hätte gerne das Selbstbewusstsein zu sagen, ist mir egal. Ich fühle mich so wohl, wie ich bin.
Aber ich schaffe das morgens, bin ich meistens schon froh, wenn ich es schaffe, mir die Zähne zu putzen und mich anzuziehen.
Ist auch schon was wert, ne? Das stimmt. Aber Wimperntusche drüber klatschen oder Augenringe abdecken ist für mich ja zwingend notwendig.
Und ist ja auch wichtiger als je zuvor, die Augenringe abzudecken.
Ja, weil die größer geworden sind. Aber ich, jetzt steigen wir schon ins Thema ein, aber ich denke mir halt immer ganz oft, dass ich es eigentlich selber total blöd finde, dass ich das mache. Also mich generell schminken, weil ich eigentlich, ich habe eine Tochter, für meine Tochter gar nicht dieses Vorbild sein möchte, dass eine Frau sich immer hübsch machen muss oder so.
Okay.
Und sie kriegt das ja voll vorgelebt von mir.
Mhm.
Ja, das komm, stehe ich aber nicht drüber, leider.
Ja, musst du ja, man muss sich ja auch nicht jetzt irgendwie ändern, um irgendwelchen Rollenbildern doch zu entsprechen oder nicht zu entsprechen.
Ja.
Ja, das Problem habe ich natürlich nicht mit zwei Jungs, da bin ich, naja, oder vielleicht würden die dann auch denken, sie müssten sich jetzt auch schminken. Wenn
könnte ja auch sein.
Also ich schminke mich eigentlich nur, wenn ich abends weggehe,
ja,
oder wenn irgendwelche besonderen Anlässe sind, aber auch schon vor den Kindern, muss ich sagen, habe ich mich auch nie groß geschminkt. Oder so nach Stimmung. Naja,
jetzt sind wir schon voll in einem Thema, was auch gut hierher passt, aber vielleicht sollten wir den Zuhörern auch sagen, was das hier eigentlich für ein Podcast ist und warum das Ganze denn ungeschminkt heißt, was das damit zu tun hat.
Vielleicht sollten wir als allererstes erstmal klarstellen, dass wir kein Ratgeber-Podcast sein wollen.
Genau,
also weil wir ja selber auch ratsuchend sind.
Ja, also es soll überhaupt nicht darum gehen, irgendwie Tipps zu geben, Ratschläge zu geben, dazu beizutragen, dass andere möglichst perfekte Eltern werden, weil wir glauben, dass es das eh nicht gibt, perfekte Eltern.
Wenn, dann sind wir sie nicht.
Genau, wir sind es eh nicht. Also Mut zur Lücke. Und das deswegen auch eigentlich der Titel, ne? Muddis ungeschminkt, der Titel unseres Podcasts.
Wir wollen einfach mal die Hüllen fallen lassen und über all das reden, worüber die Ratgeber gerade nicht reden. Und ja, einfach mal so ein bisschen aus dem Alltag erzählen oder einfach diese ganzen Spielplatzgespräche, die man immer so führt.
Und die heimlichen Gedanken, die man nach Spielplatzgesprächen über andere Eltern hat.
Oder die man nächtlich über seine eigenen Kinder hat.
Ja. Also vielleicht auch ein bisschen Tabus brechen, über Dinge reden, über die man sonst nicht so spricht.
Peinliches und Lustiges mal ein bisschen teilen einfach.
Genau.
Und Tabuisiertes mal aussprechen.
Ja, das sind so Gedanken, die wir hatten. Willst du noch erzählen, wie es dazu kam, dass wir jetzt hier sitzen?
Ja, das kam mir eigentlich die Idee zu dem Podcast abends in der Kneipe, als ich auch mit zwei anderen, also mit zwei Freundinnen, die auch Kinder haben, in der Kneipe saß und dann haben wir irgendwie abends beim Bier irgendwie doch wieder die ganze Zeit nur über unsere Kinder oder über uns, irgendwie was uns nervt und dies und das geredet. Und irgendwie dachte ich so, oh, diese Gespräche, die führt man ja eigentlich total oft oder man denkt total oft über sowas nach und anscheinend denken ja ganz viele über sowas nach. Aber man traut sich ja dann manchmal doch nicht über irgendwas zu reden oder irgendwas ist einem dann doch peinlich oder unangenehm. Und dann habe ich irgendwie in dem Moment gedacht, hey, das könnte man doch eigentlich mal mehr so ja teilen oder ja, vielleicht haben wir auch einfach andere Interesse daran, mal so ein bisschen reinzuhören, was in einer Mutter vorgeht.
Ja, und als du mir von der Idee erzählt hast, war ich natürlich direkt Feuer und Flamme, weil ich eh Podcasts so sehr liebe und gedacht habe, es ist einfach auch so. Also ich habe schon immer gedacht, Podcasten finde ich gut, ohne dass ich da irgendwelche Ahnung von hätte. Vielleicht das noch als Ergänzung.
Ja, es geht mir genauso.
Sind fachfremd.
Technik nicht besonders affin.
Genau, deswegen ja, das ist jetzt schon so ein unser Licht unter den Scheffel vielleicht, keine Ahnung. Wir machen uns jetzt selber ein bisschen schlecht, aber wir haben keine Ahnung, auch nicht von Ton und so, wir probieren uns aus und Für alle, die das nicht passt, hört es euch nicht an.
Oder schickt uns ein neues Mikrofon.
Genau. Oder nehmt für uns das auf und produziert es. Das wäre auch ein Angebot, was wir annehmen.
Das wäre auch gut. Einen Produzenten wollte ich schon immer mal haben.
Und jemand, der es auch schneidet.
Ja, genau. Wir hätten also Stellenangebote auf Low Budget, also ehrenamtlicher Basis.
Das wäre was. Also dann dürft ihr euch melden.
Babysitter sind auch mal herzlich willkommen.
Ja, absolut. Wir können ein paar Stellenangebote.
Das machen wir dann.
Aber wir haben kein Geld, um euch dafür zu bezahlen. Das sei auch gesagt. Müssen wir noch was sagen?
Ja, also du hast eine Tochter, das hast du schon erzählt, und einen Freund. Und ich habe zwei Söhne und habe sogar einen Mann. Ich bin verheiratet.
Das ist schon eine Stufe weiter.
Genau, und wir sind Anfang 30, leben in einer Großstadt.
Ja.
Und der Rest ergibt sich wahrscheinlich einfach, während wir
quatschen. Ich glaube auch. Unsere Kinder, die gehen in die gleiche Kita. Ne? Daher kennen wir uns. Und
ja, wobei ich ja immer sage, wir kennen uns eigentlich vom Spielplatz.
Ja, das stimmt. Ja. Wir haben festgestellt, dass wir verschiedene Erinnerungen haben. Aber wahrscheinlich hast du recht, weil ich wirklich auch schlecht mit sowas bin.
Doch, doch, ich weiß das noch. Wir haben uns am Tag der Eingewöhnung nachmittags auf dem Spielplatz kennengelernt.
Ja, ja. Ja, und danach angespannt in dieser kleinen Küche in der Kita gesessen, während unsere Kinder eingewöhnt wurden in den Gruppenraum. Da erinnere ich mich noch sehr gut dran.
Genau, ja, das weiß ich auch. Das waren irgendwie schöne Gespräche, die wir da morgens hatten.
Ja,
ne? Da hatten wir auch schon mal den Podcast
laufen lassen. Genau. Genau. Und wo ich gerade eben noch dran gedacht habe, als du erzählt hast, du hattest so das Gespräch in der Kneipe mit den Freundinnen, dass dir da so der Gedanke kam, dass das ja auch was für eine breitere Masse sein könnte, habe ich gedacht, ich glaube, ich würde mir auch wünschen, dass das Leute hören und sich dadurch vielleicht ein bisschen entlastet fühlen, wenn manchmal führt man ja auch Gespräche über, also gerade wenn die Kinder noch sehr klein sind, über das Schlafen, wie man das handhaben soll, damit das Kind durchschläft, über Beikost, damit das Kind keine Blähungen bekommt, über Stillen oder nicht, über
Windeln und
alles. Also Kita oder nicht, was tut dem Kind gut und was nicht. Und man hört tausend verschiedene Meinungen, die können einen ganz schön verunsichern, gerade beim ersten Kind. Und dann kriegt man immer auch Familien mit, wo irgendwie alles nach außen zumindest sehr perfekt erscheint.
Ja.
Wo der Tag super strukturiert ist, wo das Kind immer von 7 bis 7 schläft und man so denkt, ey, die Fresse, ich erschieß mich jetzt gleich.
Mhm, ja.
Und vielleicht tut's ja auch anderen gut zu hören, nein, auch bei anderen, da sind die gleichen Unsicherheiten, da läuft's auch nicht rund und auch die stecken vielleicht dem Kind einen Keks in den Mund, damit es mal kurz ruhig ist, weil man selber nicht mehr die Nerven hat. Also ein bisschen so diesen Mut auch zum Unperfektsein. Das fände ich schön, wenn
genau, ich finde auch, das muss mehr zelebriert werden, dass man einfach Dinge falsch macht und dass es irgendwie trotzdem alles läuft. Ich habe mal irgendwann so eine Elternzeitschrift in die Finger bekommen. Und da dachte ich dann auch, ach, wie interessant. Und dann war auch mal jede zweite Seite war so, ja, es ist nicht überall perfekt und jeder hat Probleme. Und jede andere zweite Seite war immer, das ist Brigitte L. aus Bibelblub und sie hat 3 Kinder, ist nebenher Unternehmensberaterin, arbeitet Vollzeit, ihr Mann auch. Und sie organisiert nebenher auch noch das Kindergartenfest und kann auch noch ganz toll backen und kochen und sie hat auch keine Putzhilfe und da dachte ich dann auch mal, das hilft mir jetzt überhaupt nicht und macht mich richtig aggressiv und ich hasse solche Leute.
Ja.
Und genau, für alle anderen können sich ja unseren Podcast anhören.
Genau. Und die das nach außen geben, also entweder stimmt das ja wirklich, kann ja sein, dass es diese Familien gibt.
Ja, ich kann mir das auch vorstellen, dass es wirklich so Leute gibt, die das irgendwie hinkriegen, aber
vielleicht ist es so, vielleicht ist es aber auch wirklich alles nur Fassade, da möchte ich ja gerne dran denken und dass die dann andere Päckchen nämlich zu tragen haben. Das möchte ich so glauben.
Ja, ich denke auch, man hat ja, also man kann ja nie in allem perfekt sein, oder vielleicht 2%.
Und dann ist es ja auch, also ich rede mir das Ganze ja auch immer ein bisschen schön, dass ich denke, ein Kind profitiert ja auch davon, wenn es merkt, Eltern machen auch Fehler, wenn Eltern sich zum Beispiel falsch verhalten, sich danach aber dafür auch beim Kind entschuldigen zum Beispiel oder erklären, warum sie gerade was irgendwie blöd gemacht haben oder so, dann lernt ein Kind ja sozusagen auch daraus und dann ist das ja was Positives. Also so rede ich mir das dann auch schön, wenn ich merke, ich habe jetzt gerade nicht sehr pädagogisch gehandelt oder nicht so, wie ich mir das vielleicht vorgestellt hätte, bevor ich ein Kind hatte.
Ja, da hatte ich auch ganz andere Pläne immer. Aber dann denke ich mir auch immer, man ist ja auch einfach nur ein Mensch, ne? Und das finde ich, dann denke ich mir, rede ich mir das nicht auch manchmal schön und denke auch immer dann, das ist einfach menschlich, wenn man irgendwie zum Beispiel den ganzen Tag oder die ganze Nacht angebrüllt wird, dass man dann irgendwann auch mal zurückbrüllt oder
sein Kind verprügelt.
Genau.
Das ist alles gar nicht. Das ist natürlich nicht okay. Das wollen wir damit auch nicht sagen.
Das schneiden wir nachher raus, genau. Aber
ich denke immer, solange es in einem gewissen Rahmen bleibt, ne?
Die körperliche Zustimmung.
Das Fehlverhalten irgendwie.
Genau.
Ja, dann profitiert ein Kind vielleicht ja auch hoffentlich davon.
Ja, das kriegt dann irgendwie mit, dass Dinge auch einfach normal sind und manchmal auch nicht klappen. Und
ja, und dass Wut auch mal okay ist und ne, dass das Leben viele Seiten für einen bereithält. Das ist so philosophisch. Ja, wir haben uns natürlich vorher zusammengesetzt, schon mehrfach, und überlegt, wie machen wir das, wie gehen wir das an? Total unerfahren mit dem Thema Podcast. Mhm. Und unsere Idee ist schon, immer ein Thema in der Hand zu haben pro Folge.
Auch ein bisschen was dazu vorzubereiten oder zumindest sich mal irgendwie kurz Gedanken darüber zu machen. Also an Themen mangelt es uns nicht, da sind uns direkt zwei DIN A4 Seiten eingefallen.
Und da werden wir uns jetzt einfach mal so durcharbeiten, ne? Denke ich. Also ein bisschen haben wir ja schon gesagt, was Themen sein könnten, kamen wir jetzt schon vor.
Und genau, das erste Thema, da kamst du jetzt die Tage drauf, womit wir jetzt anfangen, ne?
Ja, weil eigentlich ist es ja so, man hat, bevor man ein Kind kriegt, ja schon so eine Idee von, wie Erziehung sein soll oder wie man selber als Eltern gerne sein möchte. Und ich glaube, das ist ja auch viel davon geprägt, wie man selber groß geworden ist, dass man sich vorher Gedanken macht oder spätestens, wenn das Kind da ist, sich Gedanken macht, wie haben das meine Eltern denn gemacht, wie fand ich das, was hat mich gestört, was fand ich auch gut, und dann will man bestimmte Dinge anders machen. Ich glaube, du kannst ruhig Kaffee trinken.
Also hört man das nicht? Naja, also ich trinke jetzt einen Schluck Kaffee, falls das jemand hört. Prost!
Wir sind so ein bisschen verkrampft, weil wir Angst haben, dass wir Störgeräusche verursachen.
Dass wir rascheln und schmatzen, aber...
Oh, mein Kaffee ist leer.
Das könnte dann der Schneider, der sich nachher meldet, der Cutter, dann auch rausschneiden.
Genau. jetzt bin ich raus aus dem Flow.
Entschuldigung, aber das war der Kaffee jetzt wert. Genau, also
ja, so.
Ich finde, man hat auch immer schon sehr genaue Vorstellungen, was man nicht so machen will wie die eigenen Eltern. Ja. Also da hatte ich irgendwie schon, bevor ich überhaupt immer an Kinder gedacht habe, habe ich schon immer gedacht, oh, das will ich auf jeden Fall anders machen als meine Eltern.
Ich glaube, das haben schon viele. Und manches finde ich aber auch gut und bin ich irgendwo auch dankbar für manches.
Ja.
Weil letztlich habe ich ja auch manche Qualitäten, die ich vielleicht denen zu verdanken habe, denke ich zumindest. Und
auch wenn man jetzt so diese ganzen Strapazen erlebt, die so ein Kleinkind Leben mit sich bringt, dass man dann irgendwie denkt, boah, krass, das haben meine Eltern ja auch schon alles ertragen.
Ja. Man kann das anders wertschätzen auf einmal.
Ja, ne? Das finde ich
total
auch.
Total, absolut.
Genau, das
das ist so ein bisschen das Thema, ja. Also was haben wir für Ziele in unserer Erziehung oder ne, was denken wir, was wollen wir anders machen, was wollen wir beibehalten?
Ja, manches ist ja auch so bewusst, also so richtig, was man so unter Erziehung versteht oder Prinzipien vielleicht sogar. Und manches macht man ja wahrscheinlich auch eher so unbewusst, ne? Also was gibt man den Kindern einfach so mit auf den Weg? Oder das ist wahrscheinlich vieles, denke ich mir manchmal, vieles, was man gar nicht so groß beeinflussen kann, sondern einfach den Kindern vielleicht irgendwie vorlebt oder auch nicht, oder was die Kinder anderswo erfahren.
Ich hatte einen Gedanken, den ich schon die Jahre vor der Geburt meiner Tochter hatte, war immer, ich möchte nicht so ängstlich sein wie meine Mutter. Das war so ein großer Punkt, den ich mir schon vorher immer vorgenommen habe, weil ich glaube, dass Ängste sich sehr wohl übertragen auf ein Kind, und ich habe das auch so erfahren und glaube, dass ich deswegen insgesamt schon ein vorsichtiger Mensch geworden bin, was ja auch nicht schlecht ist. Mhm. Also da gibt's auch ein Pro und ein Contra. Ich würde mir natürlich auch wünschen, dass meine Tochter bedacht Entscheidungen trifft und sich nicht Gefahren aussetzt oder so. Aber meine Mama war auf jeden Fall zu besorgt, und das hat mich als Kind und erst recht als Jugendliche schon sehr gestört.
Besorgt inwiefern?
Also dass mir was passieren könnte, okay. Vor allen Dingen. Also die war wirklich besorgt um mein Leben, könnte man sagen. Ne? Also irgendwie mit jemandem, mit einem anderen Elternteil, mit dem Auto über die Autobahn irgendwo hinfahren. Also Autofahren war so voll das Thema. Immer Angst, okay, dass mir was zustoßen könnte. Mhm. Und das hemmt ein Kind ja auch total. Ne? Mhm. Und man kriegt so vermittelt, die Welt ist gefährlich. Und ich glaube, das hemmt einen in der Entwicklung. Sich Sorgen machen, so, das habe ich mir wirklich die Jahre vorher schon immer gedacht, das will ich, da muss ich, wenn ich mal selber ein Kind habe, so, ne, drauf achten, dass mir das nicht passiert und ich das nicht mache.
Und das ist ja witzig, dass du das sagst, bei mir ist nämlich so, meine Mutter ist auch total ängstlich und hatte auch immer fürchterlich Angst um mich, oh Gott, ich weiß noch, einmal war ich schwimmen mit einer Grundschulfreundin und ihrem großen Bruder. Und ich war, keine Ahnung, bestimmt schon 8 oder sowas, also ich war in der Grundschule. Und dann hat meine Mutter mich gezwungen, Schwimmflügel mitzunehmen. Und ich war natürlich die einzige 8-Jährige, die Schwimmflügel anhatte. Mir war das super peinlich.
Als Kind waren mir solche Sachen natürlich auch peinlich.
Ja, ne, ist es ja auch. Und ich konnte eigentlich auch schwimmen, aber ja, das war mir mega peinlich. Und das Witzige ist aber, mein Vater ist total anders. Also der hat mich immer eher so total ermutigt, irgendwie Sachen zu machen und hat mich auch mal zu so Selbstständigkeit und so Selbstbestimmtheit irgendwie ermutigt und hat mir auch wenig so Sachen abgenommen, sondern immer, ja, das kannst du doch selber machen. Und ich weiß noch zum Beispiel, nach der Schulzeit bin ich ein Jahr nach Südamerika gegangen und meine Mutter ist natürlich fast gestorben, als ich ihr davon erzählt habe. Und mein Vater, der war so, boah, cool, mach das, ey, sofort. Und ich wäre so froh gewesen, wenn ich früher die Möglichkeit gehabt hätte und weg mit dir. Und da habe ich auch gedacht, also das, vielleicht ist es ja auch gut, dass, also ich weiß jetzt nicht, wie es bei deinem Vater ist, aber ich finde es auch ganz gut, dass ich so beide Seiten mitbekommen habe, also dass meine Eltern da auch so unterschiedlich sind. Aber
ich glaube, meine Mutter war bei diesen Sachen immer einfach präsenter oder hat vielleicht auch dann mehr entschieden. Mein Vater hat sich bei solchen Dingen dann oft auch eher so ein bisschen rausgehalten oder sich dann meiner Mutter angeschlossen, ne? Die waren schon immer sich sehr einig. Okay, und ich glaube, da hat er dann Wert drauf gelegt, dass er dann nicht was anderes sagt oder erlaubt oder so. Bei mir war, wie dein Beispiel mit den Schwimmflügeln war, dass ich Rhönrad geturnt habe. Da war ich also.
Was ist Rhönrad?
Rhönrad ist. Sind diese großen weißen Räder, wo man sich quasi reinstellen kann und das dreht sich. Das hast du bestimmt schon mal irgendwo gesehen.
Wie so ein Hamsterrad?
Ja, ein bisschen vielleicht. Und dann kann man da aber bestimmte Turnübungen auch drin machen. Also
cool, das muss ich mal googeln.
Ja, google mal. Und dann sind wir da vom Verein aus ja auch immer auf Wettkämpfe gefahren und ich war vielleicht vereinzelte Male, so einmal im Jahr mit auf irgendeinem Wettkampf, wenn er nicht zu weit weg war und meine Mutter wusste, wer fährt. Und auf bestimmte Wettkämpfe, wenn die weiter weg waren, durfte ich nicht mit, weil die Strecke dann über die Autobahn so lang gewesen wäre. Ne? Meine Mutter dann einfach diese Sorge nicht hätte aushalten können, mir dann was passieren kann. Ne? Und sie ja nicht weiß, ob derjenige ein verlässlicher Autofahrer ist. So.
Okay.
Und ich finde, das hemmt einen ja total. Mhm. Und klar war mir sowas nämlich auch peinlich. Ich durfte mal nicht mit auf einen Kindergeburtstag, wo im Winter war ich eingeladen, um die Schlittschuh fahren zu gehen.
Mhm.
Und dann wäre der Stiefvater gefahren, den wir nicht kannten. Und das war halt irgendwie in einer anderen Stadt, Winter, Glatteis und so. Und dann da durfte ich nicht hin. Ich war so sauer und habe so geheult, dass mir das verboten wurde. Und das sind so Sachen, wo ich wirklich, also immer wieder denke, nein, das machst du anders und eben mir wünsche, dass ich dann so bin wie dein Vater, so eher zu sagen, mach das, das ist eine Chance, die du ergreifen solltest und ja.
Ja, wobei ich jetzt gerade, wo wir drüber reden, fällt mir ein, dass ich irgendwann auch mal auf einem Geburtstag eingeladen war, da waren wir vielleicht so, ich sag mal so 14, 13, irgendwie sowas und da wurde, also das war eine Übernachtungsparty und es waren Jungs und Mädels eingeladen. Und da hat dann plötzlich mein Vater dann so nachgefragt, aha, wer kommt denn da? Ja, wie? Und da übernachtet ihr alle? Aha.
Ja, und das hat dann auch nicht sein so Instinkt, was Jungs angeht, geweckt, oder?
Vielleicht. Also irgendwie, das fand er dann, da war ich auch total überrascht, sogar in dem Moment schon, dass ich so dachte, hä, der Papa, warum findet er das denn jetzt komisch? Und ist doch klar, dass wir da nichts Schlimmes machen. Und
ich glaube, oft beziehen sich so Befürchtungen von Eltern auch echt nur auf so einen bestimmten Bereich. Also ich glaube, bei meiner Mama war es halt echt dieses, einen Unfall haben können oder nachts, ne, als ich dann älter war, nichts zu spät zurückkommen,
also das war auch ein großes Thema,
weil mir was passieren könnte, also irgendwie so ein bisschen Angst um mein Leben, so. Mhm. Aber mit solchen Sachen waren meine Eltern super locker, also irgendwie übernachten später mit Jungs woanders bei Partys, mhm. Ach, es waren immer alle bei uns, wir waren mit der Clique immer bei uns im Zimmer. Wir haben da in meinem Zimmer geraucht, irgendwie, mhm. als wir 15, 16, 17 waren oder so.
Ja.
Da hat keiner was gesagt. Es hat auch garantiert häufig nach Alkohol gerochen und es hat keiner was gesagt. Die haben es dann nicht kontrolliert, die haben uns einfach in Ruhe gelassen. Auch weil meine Mutter, glaube ich, wieder den Gedanken hatte, besser die sind hier, da kann ja nichts passieren,
ja, okay,
als dass die sich irgendwo rumtreibt. Dann sollen die lieber hier...
Schlau, ja.
Genau, dann hat die so... das in einem unter Kontrolle gehabt. Wirklich? Aber da waren die halt mega locker. Und da galt ich dann auch bei Freunden so, als die mit den lockeren Eltern, ne, wo man irgendwie saufen kann, ohne dass jemand was sagt.
Ach so. Ja, witzig. Ja, das hatte ich auch mal, das weiß ich noch, weil ich habe früher nie geraucht, als so alle angefangen haben, ne, so mit, keine Ahnung, 15 oder so, wenn alle anfangen zu rauchen. Und da weiß ich auch noch, da habe ich irgendwann mal meinen Vater so gefragt, ja, Papa, jetzt... irgendwie, was würdest du denn machen, wenn ich jetzt rauchen würde? Und dann meinte er so, hä? Ja, dann rauchst du halt. Was soll ich denn da machen? Ist halt super ungesund, aber was soll ich denn da machen? Hörst du doch eh nicht auf, wenn ich sage, das ist doof.
Ja, hat er recht.
Und genau, und so, also bei sowas waren meine Eltern auch immer total locker. Aber ich weiß auch noch genau, wir hatten so abends weggehen, fanden die auch nicht schlimm oder trinken oder so. Aber der Heimweg war dann bei meiner Mutter auch immer ein großes Thema. Mhm. Dann war immer irgendwann schon so der Running Gag, dass sie dann gesagt hat, dann nimmst du dann ein Taxi auf dem Nachhauseweg. Und dann habe ich schon immer beim Abschied dann so gesagt, ja, Mama, ich nehme dann nachher ein Taxi, ne?
Ja. Und sonst war es immer, du nimmst den letzten Bus.
Ja.
Um 5:05 wurde er immer, weiß ich noch so genau. 5:05 der letzte Bus.
Ah, das wurde bei uns irgendwann geändert. Da gab es dann irgendwann bis 4 einen sogar. Aber ich bin dann irgendwann, ich bin öfter am Wochenende bei meinem Vater gewohnt, weil der nämlich in der Innenstadt gewohnt hat und da konnte ich immer nach Hause laufen oder radeln. Das war natürlich noch praktisch.
Ich habe halt dann, als ich so über 16 war, würde ich sagen, irgendwann gedacht, das bringt eh nichts, dieses Verbieten, weil es genau das ist, man macht es dann heimlich. Also ich war jetzt auch nicht so der Mega-Disco-Gänger oder so, aber man wollte das dann schon machen und auch nicht um 5:05 den letzten Bus nehmen, wenn irgendwie so eine Party um 12 losging. Und dann habe ich halt bei einer Freundin übernachtet, die das durfte, wo es wenig Kontrolle gab. Und dann habe ich gesagt, ich schlafe bei der. Und dann sind wir halt dann bis 4 Uhr irgendwo weg gewesen oder so und haben dann bei ihr übernachtet.
Ja.
Oder in der Mainacht. Die ganze, ich habe gesagt, ich schlafe woanders. Und dann sind wir irgendwie die ganze Nacht in der Stadt unterwegs gewesen oder so.
Mhm.
Also insofern bringt es halt auch nichts. Ne? Und,
nee, ne? Also gerade auch mit dem Rauchen zum Beispiel, da gab es bei uns in der Klasse welche, die dann so versprochen bekommen haben, wenn du bis 18 nicht rauchst, dann kriegst du dann ein Auto geschenkt.
Das ist, glaube ich, auch.
Mhm. Das fand ich irgendwie schon immer total affig. Und das waren immer die, die am allermeisten geraucht haben.
Ja,
und wenn und wenn dann irgendwie so Party-Picks gemacht wurden, dann immer, nicht mit der Kippe.
Also insofern irgendwie führt es halt auch eh nicht zum Ziel. Ne? Dann kann man es auch gleich lassen. Aber da denke ich jetzt halt oft dran, auch wenn wir zusammen am Spielplatz sind, ich bin schon so ein bisschen, also ich mache mir, glaube ich, schon manchmal Sorgen, ne, dass meine Tochter sich verletzen könnte oder runterfallen oder so. Ich bin ein bisschen mehr hinterher als du bei deinen Jungs.
Mhm.
Würdest du das auch so sehen?
Ja, aber ich bei denen weiß ich halt auch, dass die irgendwie gut klettern und selber
runterfallen. Ja, die sind dann auch souveräner mit vielen Sachen. Aber dann frage ich mich immer, sind die das auch, weil du vielleicht die mehr gelassen hast und ich bei meiner Tochter doch mehr noch dann dahinter stand am Klettergerüst und anstatt sie einfach machen zu lassen, weißt du? Das kann sich ja auch so bedingen.
Ja, stimmt.
Also da, aber ich denke immer, okay, ich hab's ja am Schirm, ich denke, ich reflektiere ja.
Ja, ich finde dich jetzt auch nicht super ängstlich, also überhaupt nicht. Also klar, du bist wahrscheinlich schon ein bisschen vorsichtiger, was das so angeht, aber ja, also ich finde jetzt nicht, dass du eine von den hysterischen Müttern bist, die immer
hysterisch sofort. Vielleicht nicht, aber ich muss mich manchmal schon zusammenreißen, nicht sofort aufzuspringen und mich daneben zu stellen, bevor sie nicht nach Hilfe verlangt.
Ja,
so.
Ja, da denke ich immer so, wenn, also beim Hochklettern irgendwo, denke ich immer so, entweder er schafft es jetzt oder er kann es halt nicht. Und beim Runterfallen ist es zum Glück nicht so oft passiert.
Ja, weil die sind auch, gut, deine sind auch ein bisschen
motorisch
fitter
unterwegs.
Ja, mit Klettern und so, definitiv.
Ja. Aber ich glaube auch, dass so Kontrolle, frage ich mich auch manchmal so ein bisschen, zum Beispiel, waren meine Eltern auch bei Hausaufgaben oder sowas immer gar nicht hinterher. Ne? Die haben überhaupt niemals kontrolliert, ob wir unsere Hausaufgaben machen. Das war denen immer völlig schnurz und die hatten immer überhaupt nicht auf dem Schirm, was bei uns in der Schule so abgeht. Und das fand ich eigentlich cool. Ne? Also fand ich damals natürlich super. Ich habe dementsprechend auch niemals meine Hausaufgaben gemacht. Aber da dachte ich mir manchmal dann hinterher so, oh, vielleicht hätten die mich da schon mehr pushen sollen und dann wäre ich in der Schule vielleicht auch besser gewesen. Und
aber hätte die das was gebracht?
Also ja, das frage ich mich jetzt manchmal. Ne? Also eigentlich denke ich so, ist schon gut, wie die es gemacht haben.
Ja, ich frage, wäre dann aus dir jetzt was Besseres geworden sozusagen?
Na, hör mal. Dann wäre ich jetzt Konzernvorstand.
Jetzt keine Kinder, wird es nicht hier sitzen vielleicht.
Ja, das stimmt.
Ja, oder nee, es könnte ja auch sein, genau, dass es ins Negative gegangen wäre, ja, wenn die mehr Druck gemacht hätten. Hätte ja auch sein können, dass dadurch dein Selbstwert beeinträchtigt wird, wenn man irgendwie merkt, man reicht nicht aus und Druck aus. Könnte ja auch sein, ich weiß es nicht.
Ja, eigentlich genau. Inzwischen denke ich mich eigentlich, das ist auch sowas, was ich eher so weitergeben will. Also was ich eigentlich gleich machen will, dass ich so denke, ach komm, du machst das schon alles und wenn irgendwo Probleme sind, dann sagst du halt was und wenn du nichts sagst, dann ist wahrscheinlich auch alles, ja, in Ordnung so in der Schule und
oder also ich glaube, meine Eltern, ich meine, beides Grundschullehrer gewesen, ne? Mhm. Die hatten dann natürlich eh auch am Schirm, was ich in welcher Klasse, zumindest in der Grundschule.
Mhm. Aber meine waren beide Gymnasiallehrer.
Lustig, ne? Aber ja. Also ich finde, meine Eltern, ich habe mir genau zu dem Thema auch so Gedanken gemacht, wie ist das denn dann später wohl in der Schule und wie möchte ich, fand ich das denn gut? Weil ich jetzt auch viel mit Schulkindern beruflich zu tun habe, kommt das nochmal so dazu, dass ich mir da auch deswegen Gedanken mache. Und ich glaube, meine Mama hat schon mehr kontrolliert, als das jetzt dann bei dir der Fall war. Mhm. Und die hat schon immer gemerkt, wenn ich irgendwo Probleme hatte, dann war die da schon hinterher. Also ich weiß noch, dass ich dann irgendwie erste oder zweite Klasse mit der 1x1-Reihe so ein bisschen hinterherhing, noch nicht so weit war. Dann musste ich mit ihr zu Hause dann auch die 1x1-Reihen üben und solche Dinge. Und dann war Schule eh erstmal noch unproblematisch bis zur 6. Klasse und Mathe war halt immer so mein Problem.
Ja, bei mir genauso, ja.
Und als sie gemerkt hat, dass das halt am Zeugnis dann auch nicht so schön aussah, dann war die schon so, du musst üben und dann hat sie gemerkt, dass Üben mit ihr zu Hause klappt gar nicht, ne, weil es dann einen Zoff gibt.
Ja, das habe ich auch.
Dann musste ich zur Mathe-Nachhilfe. Und es war aber jetzt nicht so, dass die irgendwie verlangt hätten, Einsen und Zweien zu schreiben. Ne? Also solange ich irgendwie Dreien oder auch Vieren nach Hause gebracht habe, war okay. Also die hätten, man hat ja irgendwie seine Stärken und Schwächen. Und die wollten halt nur nicht, dass ich sitzen bleibe oder eine 5 in Mathe habe oder so.
Ja.
Und insofern, ich fand, das war schon noch in einem Rahmen, wo ich denke, ich glaube, ich würde es ähnlich machen.
Ich musste auch, genau, zur Mathe-Nachhilfe musste ich dann immer zu irgendwelchen Kollegen von meinen Eltern, dann zu den Mathe-Lehrern nach Hause und da zur Mathe-Nachhilfe gehen. Das fand ich natürlich auch mal super.
Aber, also bei mir hat die Nachhilfe dann schon echt was gebracht.
Ach, ehrlich? Ja. Nein, bei mir nämlich überhaupt nicht. Und dadurch, dass ich dann immer bei Kollegen von meinen Eltern war, dann dachte ich immer so, oh, ich darf jetzt ja nicht sagen, dass ich das noch nicht verstanden habe, weil sonst erzählen die das denen morgen und dann habe ich immer nur so, habe ich verstanden und hat es natürlich überhaupt nicht verstanden.
Ja gut, dann ist der Effekt nicht da, ne?
Nee, ne? Aber, okay.
Aber ich glaube, ich denke immer, so eine Mischung aus schon mitkriegen, was das Kind da tun soll, vielleicht nicht kontrollieren, aber
ein bisschen im Blick.
Ja, im Blick behalten und auch. Ich meine, das ist ja jetzt noch was, was uns noch...
Klar, da, ja.
Wo wir noch ein bisschen Zeit haben mit dem Thema, weil unsere Kinder noch in der Kita sind. Dann wird das nochmal spannend werden.
Ja. Das finde ich aber auch sowas, genau, bei meinen Eltern war es nämlich... Also bei meinem Vater war es nämlich so, wenn ich eine 1 oder wenn ich eine 6 irgendwo hatte, dann sind wir Pizza essen gegangen. Entweder zur Belohnung oder als Trost. Und bei meiner Mutter war es so, dass immer, wenn ich eine schlechte Note nach Hause gebracht habe, irgendwie hatte ich eine 5 in Mathe, oder hatte ich zum Beispiel eine 6 in Mathe, ne, und kam nach Hause und dann, nee, warte, jetzt habe ich es falsch erzählt, also wenn ich zum Beispiel eine 5 hatte und unzufrieden damit war, dann meinte meine Mutter, ach, das ist doch super, ich hatte immer 6 in Mathe. Und das fand ich so blöd. Und das ist nämlich auch sowas, wo ich denke, das will ich auf jeden Fall anders machen. Meine Mutter hat uns nämlich immer über den Klee gelobt.
Das ist ja
für witzig. Alles.
Nee, das hätten, okay, ja.
Ja, und da denke ich so, das will ich anders machen, weil das, dann war irgendwann so ein Lob überhaupt nichts mehr wert. Ja. Ne? Dann, die fand immer alles toll, was wir gemacht haben, findet sie auch bis heute. Und manchmal dann habe ich immer schon extra irgendwelche schlechten Sachen erzählt, damit sie auch mal irgendwas doof findet, was ich mache.
Nicht, ne, was man als Kind macht, ja. Um Reaktionen zu provozieren.
Ja, ja, das ist eigentlich bis heute so, dass ich... Ja.
Ich weiß nicht, ich glaube, wenn ich 5 oder sowas nach Haus gebracht habe, dann hat meine... Also ich wurde nicht geschimpft, aber ich habe halt gemerkt, die finden es nicht toll. Und das war schon Strafe genug. So,
ja,
ne, das
okay.
Ist, da wurde nichts Schlechtes zugesagt, sondern eher so, ja, müssen wir mal gucken, dass du vielleicht mal eine Mathe-Nachhilfe machst. So, das war dann die Reaktion, ne? Nächstes Mal übst du mehr.
Mhm.
Und dann wurde erst versucht, zu Hause zu üben. Wie gesagt, hat nicht geklappt. Und
ja.
Dann war halt die Konsequenz, gut, dann machst du halt Nachhilfe. Und am Ende war es halt sogar so, das fand ich für mich auch nochmal ein Aha-Erlebnis so in meiner Entwicklung in der Schule, dass ich bis zur 11. Klasse habe ich immer gehadert mit Mathe, je nach Thema, mal besser, mal schlechter. Und ab der 11. Klasse hat mich auf einmal so ein eigener Ehrgeiz gepackt. Ich wollte ein gutes Abi machen.
Oh, cool.
Und ich hatte auch dann ab der 12. einen anderen Mathelehrer, der super war. Und dann hatte ich... habe ich sogar Mathe ins Abi gewählt statt Bio, weil ich in Mathe auf einmal besser war als in Bio. Und dann habe ich, glaube ich, am letzten Zeugnis eine 2+ oder sowas in Mathe gehabt.
Wow, wie krass.
Und war mit einer der Besten im Kurs, einfach nur mit Fleiß. Also ich habe verstanden, habe ich es nicht. Ich habe nur Formeln auswendig gelernt.
Ach,
und so. Einfach nur mit Ehrgeiz und Fleiß. Und irgendwie,
oh, voll gut.
Mich hat da dann nochmal so ein bisschen... so eine Motivation gepackt, ne?
Ach, das ist ja echt cool.
Einen guten Schnitt haben wollte und und das waren nicht meine Eltern, das war ich und das finde ich irgendwie, das denke ich jetzt ganz oft bei Kindern, die mir auf der Arbeit begegnen, dass die Eltern können so doll wollen, wie sie lustig sind, dass ihre Kinder mehr motiviert sind, die kommen so, ne, und wollen, dass ihre Kinder Eigenmotivation haben und das Kind ist denen nicht fleißig und ehrgeizig genug. Und dann hat das Kind irgendwie eine 3 oder eine 4 und sagt, ja, ich komme noch damit durch.
Ja.
Und ich kann es auch ehrlich gesagt verstehen.
Voll,
und dann würde ich mir immer wünschen, dass die Eltern da mal einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, macht schon seinen Weg. Ne? Ist jetzt nicht auf die schiefe Bahn geraten oder so, weil es
ne?
viel geschrieben hat. Aber es gibt halt auch so Eltern.
Ja, ja, das glaube ich.
Da bin ich dann immer ganz dankbar, dass das bei mir nicht so war.
Gab es denn bei dir überhaupt dann so Strafe oder hast du Hausarrest oder sowas bekommen?
Für Schulleistung
oder
generell?
Oder gab es so irgendwelche...
Fast nicht. Also Strafen eigentlich...
Fällt mir jetzt nämlich auch nicht
ein. Es gab eine Sache, dass wir, als wir älter waren halt schon, nicht als Kinder, da sollten wir immer im Wechsel das Bad putzen oben. Da waren wir so für zuständig. Das war so unser Job im Haushalt.
Ja.
Ne? Meine Mutter gesagt hat, ihr könnt jetzt auch schon was tun. Und einer putzt das Bad in der Woche, der andere in der nächsten. Also man musste alle 2 Wochen das Bad putzen. Und das haben wir dann natürlich irgendwie nicht gemacht. Und so wie das so ist. Und dann hat sie gesagt, muss aber noch. Und dann hat man es wieder nicht gemacht. Und dann waren sie es irgendwann leid und haben sich als Konsequenz überlegt, sie ziehen uns dann 5 € vom Taschengeld ab, wenn wir es nicht machen.
Oh, okay. Ach, ja.
Also pro Mal, wo man es nicht gemacht hat, hat man 5 € abgezogen bekommen. Und das war schon wirksam.
Ja, das glaube ich, ja.
So, das war, glaube ich, aber das Einzige, was mal gemacht wurde. Ein Hausarrest hatte ich eigentlich nicht.
Nee, das gab es bei uns auch nicht.
Also wirklich, mich hat schon gestraft, weil meine Eltern von mir enttäuscht waren, von meinem Verhalten. Das fand ich irgendwie schon schlimm genug.
Ich erinnere mich auch an so eine Situation, wo ich mal irgendwie zu spät nach Hause kam nachts und mein Vater irgendwie die ganze Nacht auf mich gewartet hatte, so ungefähr. Und dann hat er den ganzen nächsten Tag kein Wort mit mir gesprochen.
Oh.
Und das fand ich so schlimm. Also das fand ich, glaube ich, echt fast schlimmer, als wenn er da rumgebrüllt und rumgetobt hätte. Und dann hat er nur am Abend dann irgendwann so beim Abendessen so, ja, das war echt scheiße. Und oh, das fand ich so schrecklich. Ja, also da glaube ich auch, dass das mehr Strafe sein kann, ne? Als wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung.
Ich habe aber auch nicht so krasse Sachen angestellt. Ich weiß ja nicht, was wäre, wenn ich es noch mehr ausgereizt hätte.
Mhm.
Also ich glaube, ich war jetzt... Natürlich hat man so pubertäre Sachen und die haben auch mal rausgefunden, dass ich dann eine Nacht, Mainacht, hatte ich ja eben gesagt, unterwegs war und dann wurde gepetzt von einer Nachbarin.
Boah.
Das spricht sich dann rum. Dann hatte eine Bekannte uns nachts da gesehen am Haus. Die haben das einer Nachbarin von uns erzählt. Die Nachbarin hat das meinen Eltern erzählt und klingelte halt echt bei uns und hat das dann erzählt, dass ich ja in der letzten Nacht gesehen wurde.
Nee.
Ja. Und ich weiß noch, wie ich das ich habe so auf der Treppe gestanden, das Gespräch mit angehört und hatte voll Herzrasen.
Scheiße, ja.
Und es ist am Ende nichts Schlimmes passiert, aber dass meine Eltern das rausgefunden haben und dann halt gesagt haben, Lisa, das hat die Frau so und so gerade uns erzählt, stimmt das denn? Und ich denen angesehen habe, wie erschrocken die dann drüber waren. Mhm. Das hat halt schon gereicht, dass ich mich mies gefühlt habe.
Und ja, das glaube ich, ja.
Insofern, ja, also ich glaube, es war auch einfach nicht großartig nötig, mich zu bestrafen, weil ich jetzt keine schrecklichen Dinge getan habe. Also nicht so über die Maßen.
Mhm. Nee, ich habe halt auch in der Pubertät irgendwie dann, was weiß ich, irgendwie nachts nicht nach Hause kommen oder sowas halt, ne? Aber jetzt so alles andere, da glaube ich auch, das wollten die dann auch mal alles gar nicht so genau wissen, ob wir jetzt irgendwie kiffen und saufen. Das haben die dann, glaube ich, schon manchmal so ein bisschen mitgekriegt, aber einfach dann so ein bisschen ignoriert und
ja.
Ja, vielleicht auch irgendwie Vertrauen gehabt dann schon. Ne?
So erinnerst du dich, ob du als Kind, also nicht vor der Pubertät, also im Grundschulkindergarten, keine Ahnung, ob die dich da bestraft haben für bestimmtes Verhalten?
Nee, ich habe jetzt gerade auch an so eine Situation, da habe ich mal irgendwie, ich habe immer Ratschlagen geübt in der Küche, das weiß ich noch, also da muss ich auch klein gewesen sein. Und dann habe ich aus Versehen dann mal die Spülmaschine offen und die Schubladen ausgezogen, ne? Und dann habe ich in die Spülmaschine rein ein Rad geschlagen und habe dann quasi mit den Beinen die obere Schublade runtergekracht sozusagen, ne? Und dann ist natürlich die Spülmaschine kaputt gewesen und das ganze Geschirr zerbrochen, was da drin war und so. Also das war echt ein Desaster in meinem Kopf. Ne? Ich habe das so nur diesen riesen Krach gehört und bin dann ganz schnell in mein Zimmer gerannt, habe die Tür zugeknallt und mich unter die Bettdecke gelegt, weil ich total Angst hatte, was jetzt wohl passiert. Und meine Mutter fand es überhaupt nicht schlimm und war dann so, ach nee, ach, ist gar nicht so viel kaputt gegangen und muss halt jetzt die Spülmaschine repariert werden. Aber die war überhaupt nicht sauer. Also
ich glaube, sowas gab es nämlich schon, dass sie mal sauer reagiert haben oder so, das schon. Mhm. Ne, also sozusagen geschimpft haben, oh, musste das jetzt sein, jetzt ist das kaputt oder so eine Reaktion vielleicht schon, aber nicht eine Strafe im Sinne von, du hast das getan und dann kriegst du jetzt irgend so eine Strafe aufgebrochen.
Nee,
aber wo du das gerade erzählst mit kaputt machen, fällt mir ein, was meine Mutter wohl mal gemacht hat im Urlaub, habe ich auf irgendeine Einfahrt vorbeigegangen, die Einfahrt war mit so einer silbernen Kette abgesperrt, weißt du, diese ganz normalen. Ja. Teile. Und da habe ich mich so draufgesetzt und bin so darauf vor- und zurückgeschaukelt.
Mhm.
Und dann hat sie gesagt, ich soll aufhören damit, das könnte kaputt gehen. Und ich habe nicht aufgehört und dann ist es kaputt gegangen.
Oh, zerrissen. Ja.
Und da war die schon sauer.
Mhm.
Und dann hat sie von mir verlangt, dass wir jetzt zusammen zu dem Haus gehen und klingeln und ich den Leuten sage, dass ich die Kette kaputt gemacht habe.
Oh,
und das war halt schon eine Strafe.
Ja.
Aber, und ich fand das richtig schlimm.
Na klar. Aber
irgendwie auch demütigend
oder
so. Ja,
klar, schrecklich sowas.
Und, aber ganz ehrlich, ich finde es jetzt nicht schlecht.
Nee, gut.
Weil es ist die logische,
ne?
Konsequenz.
Ja.
Ich habe Eigentum von jemand anders beschädigt, ich muss dafür irgendwie gerade stehen.
Mhm.
Also ich finde es nicht schlecht, dass es so
ist ja eigentlich auch keine Strafe, sondern ja, einfach so ein gerade stehen. Ne? Das finde ich eigentlich auch ganz gut, dass man das so lernt.
Ja. Weil ich kenne halt auch andere aus der Zeit, andere Kinder, die dann ständig Hausarrest wegen irgendwas aufgebrummt bekommen haben. Also wegen schlechten Noten, wegen, du hast nicht gehört, du warst nicht pünktlich zu Hause, dann hast du jetzt eine Woche Hausarrest und sowas.
Ja, also doch, kenne ich auch aus der Klasse, waren auch so ein paar, bei denen das strenger zuging. Wenn die
Aber irgendwie ist die Essenz für mich daraus, das war nicht hilfreich. Also es hat eher der Beziehung, glaube ich, geschadet. Von Kind und Eltern.
Ja, oder zumindest irgendwie, man zieht ja keine Lehre wahrscheinlich daraus. Dann denkt man halt, scheiße, jetzt muss ich hier
eine Woche
zu Hause sitzen.
Genau,
und ist sauer auf die Eltern. Aber ja, dass man dann in jeder Stunde, die man da zu Hause verbringt, reflektiert, was man jetzt eigentlich da falsch gemacht hat,
das
glaube ich auch
nicht.
Ne? Ja. Nee, ich finde eigentlich auch so, also muss ich auch sagen, unsere Eltern haben uns relativ viele Freiheiten gelassen und das möchte ich eigentlich auch so weitergeben. Ne?
Das ist bei uns genauso, denke ich. Also gerade so Schule oder Strafen. Ich glaube, wahrscheinlich, es hört sich so an, wir sind gar nicht so unähnlich
ja, erzogen
worden,
so
ne, denke ich.
Also manchmal denke ich zum Beispiel, bei uns waren auch so Süßigkeiten und Fernsehen war überhaupt nicht reglementiert. Also wir durften so viel,
wie
wir
das wollten. War bei uns total. Siehst du, das
ist
ein krasser Unterschied. Ja.
Okay, nee, das war bei uns nämlich auch ganz laissez-faire gehandhabt und da denke ich zum Beispiel, das finde ich jetzt im Nachhinein eigentlich nicht gut. Also ich will eigentlich nicht, ich bin bei Fernsehen nicht voll der Nazi, da will ich überhaupt nicht, dass meine Kinder Fernsehen gucken.
Ist das witzig.
Ja, bei Süßigkeiten, da bin ich immer so, ja, so ein bisschen dürfen die schon oder manchmal auch zu viel, aber so, dass die irgendwie die Schublade immer zugänglich ist und die sich so viel reinstopfen dürfen, wie sie wollen, das will ich auch nicht. Also das.
Aber ich finde ja, eigentlich hat es das dann bei dir voll gut funktioniert, weil du bist ja überhaupt kein Fernsehmensch. jetzt heute als Erwachsener? Mhm.
Ja, das hat bei mir dann irgendwann so total sich umgekehrt, dass ich immer viel zu viel geglotzt habe und irgendwann so als Jugendliche dachte ich so, oh Gott, wie bekloppt eigentlich, ne? Und ich war dann irgendwie so GZSZ-süchtig und wollte die ganze, also wollte keine Folge verpassen und dann aber irgendwie noch die drei Soaps und Serien, die vorher und nachher liefen, auch noch und so.
Ja.
Und da habe ich irgendwann gedacht, wie blöd, dass ich so meinen Tagesplan danach richte, dass ich diese Folge nicht verpasse. Und
aber jetzt gibt's ja Netflix. Jetzt brauchst du ja keine
Zeiten mehr. Ja, nicht mal Zeiten das habe ich.
Nee, nee, eben. Deswegen, also dieses Problem, das besteht doch in Zeiten von Online, Internet, Streaming-Diensten nicht mehr.
Nee, das
ich war genauso und bin dann sehr dankbar, dass ich selber entscheiden kann, zu welcher Uhrzeit ich was gucke. Und ich bin ja auch eher wirklich ein Serien-Junkie. So. Mhm. Also ich kann mich da richtig so eine Serie dann auch wegsuchten. Und bei mir war es halt total kontrolliert als Kind. Und
also du glaubst, es liegt daran, dass du nie durftest und das jetzt aufholst.
Ob es dieser Klassiker ist, so was ich nie haben durfte, glaube ich eigentlich nicht unbedingt, dass das der Grund dran ist, dafür ist. Aber ich finde das irgendwie interessant, ne, dass man... Das ist natürlich ein großes Thema. Ich meine, unsere Kinder sind noch sehr klein.
Unsere also drei sind die beiden.
Genau, die größeren.
Und, genau, mein jüngerer ist anderthalb.
Und unsere Tochter darf schauen, aber kontrolliert, also sowohl was als auch wie lange.
Mhm.
Aber eigentlich mache ich mir nicht so einen großen Kopf drum, weil ich so das Gefühl habe, solange es jetzt eben nicht so ist, dass die den ganzen Nachmittag vorm Fernsehen sitzt oder sowas, habe ich so das Gefühl, schadet es irgendwie auch nicht.
Ist ja bestimmt auch so, ja.
Und ja, also da mache ich mir ehrlich gesagt nicht so einen krassen Kopf drum, Medienkonsum. Ja, solange es in Maßen ist und mit Süßigkeiten eigentlich genau das Gleiche. Mhm. Also wahrscheinlich könnte man sie auch noch weniger essen lassen, aber...
ja, wahrscheinlich ist das ja eigentlich so ein ganz guter Mittelweg, wenn man sagt, die haben irgendwie Zugang und aber eben kontrollierten, ne, dann ist es wahrscheinlich besser als so ganz verbieten oder so viel geben, wie sie möchten, ne.
Ich glaube halt bei so ganz kleinen, bei deinen zum Beispiel, wenn Fernsehen oder Computer oder so noch gar kein Thema ist, dann ist es ja noch leicht, das aus dem Leben rauszuhalten. Es wird ja dann schwieriger, wenn die älter werden oder wenn sie es einmal kennengelernt haben. Mhm. Ne? Also wenn ich jetzt natürlich dann meiner Tochter sagen würde, nee, du darfst das nicht mehr gucken, ne, dann gäbe es schon Stress. So.
Ja.
Und dann wäre es schon wieder aufwendiger, das von ihr fernzuhalten, für meine Nerven sozusagen. Ne? Also da denke ich schon, das ist so ein Suchtpotenzial. Wenn die einmal irgendwie was mögen, dann wollen die das auch weiterhin haben.
Ja, das ist bei uns jetzt auch so, weil bei Alex, also bei meinem Mann, da dürfen die nämlich Fernsehen gucken und die wissen das jetzt aber schon ganz genau. Ne? Und wenn ich jetzt irgendwie zum Beispiel abends weggehe, dann schreien die sofort, Papa, Peppa gucken.
Ja,
geil. Und dann bin ich aus der Haustür und dann schmeißt er den die Glotze an. Glotze haben wir gar nicht, aber den Laptop. Und dann und das ist jetzt natürlich auch schon so ein Suchtding. Ne? Sobald die Papa für sich haben, ist klar, dass der den Fernseher anmacht. Ja. Und wenn er das nicht macht, dann sind die auch echt sauer. Ne? Also das.
Und ich glaube, da würden jetzt manche Eltern schon aufschreien und sagen, ja, siehst du, was das für ein Suchtpotenzial hat und so. Ne? Und da bin ich halt echt so, dass ich denke, nee, ich weiß nicht, ob... Das ist doch auch mit Spielzeug oder mit Büchern so. Also... die will auch immer manchmal phasenweise irgendwie ein Buch immer weiterlesen oder jedes Mal, wenn sie nach Hause kommt, sofort kneten oder also sie hat halt immer Phasen mit irgendwelchen Sachen, ne? Oder jetzt eine Zeit lang war es immer irgendwelche Schnipsel schneiden und an die Wände kleben oder da würde dann auch keiner aufschreien.
Ja, ja, stimmt, hast du recht, ja.
Keine Ahnung, irgendwie finde ich so, es ist schon ein Teil unserer Kultur und Gesellschaft und wie, also die werden damit nun mal groß und ich und mein Freund nutzen das ja auch. Also würden wir jetzt auch so einen Lebensstil verfolgen, dass wir sagen, wir gucken selber kein Fernsehen, dann okay, ne, dann lebt das Kind halt in diesem Familiensystem, wo das auch einfach null Rolle spielt, das kann ja auch passieren. Ist bei uns aber nicht so und wir gucken ja auch abends unsere Sache, ne, was wir gucken wollen oder so und dann irgendwie, ach.
Ja, eigentlich finde ich es auch sympathischer, wenn man nicht so, ich meine, jetzt kriege ich es auch echt immer mehr mit so um uns rum, dass viele Eltern echt so ganz strenge Prinzipien haben bei manchen Sachen. Also so, das Kind darf auf keinen Fall Süßigkeiten und Zucker essen oder das Kind darf, was weiß ich, nur Vollkorn essen oder niemals das und das machen oder so. Und das finde ich dann auch irgendwie wieder doof. Ne? Also ich jetzt für mich, ne? Also ich würde das so einfach, ich bin auch generell nicht so ein Prinzipienmensch und deshalb denke ich dann auch so, das ist zwar für mich so, bei mir dürfen die Kinder kein Fernsehen gucken, aber wenn sie jetzt bei Alex Fernsehen gucken, dann gucken sie halt. Ne? Das finde ich dann auch jetzt nicht so dramatisch, dass ich sagen würde, nein, die Kinder gucken kein Fernsehen.
Ja. Gibt es ja, glaube ich, schon
gibt's viele. Gibt es schon viele,
also,
ne? Genau.
Also die das aus Prinzip machen.
Genau, ne? Und so Prinzipien finde ich aber generell irgendwie eine schwierige Sache. Und ja.
Ich finde das halt so anstrengend, also sich über solche Dinge so zu viel den Kopf zu zerbrechen, sei es Medien, sei es Ernährung, großes Thema, oder Klamotten, die richtigen Schuhe,
ja, ja.
Die richtige Outdoor-Kleidung,
ja.
Was ist alles gut und was hat Qualität und dies und das. Und klar, in einem gewissen Rahmen mache ich mir auch meinen Kopf um solche Dinge, aber man kann sich halt auch das Leben damit total schwer machen.
Genau, ja.
Und nicht nur sich, sondern auch irgendwie dem Kind ja auch. Also es hat dann gar nichts mehr mit Genuss zu tun, weißt du?
Genau, das finde ich auch.
Wir machen es jetzt schön und gehen jetzt ein Eis essen und es ist Sommer und wir gehen am nächsten Tag nochmal ein Eis essen, obwohl das Kind schon am Vortag ein Eis hatte. Weißt du, manche sind dann schon so, nee, ich hatte gestern schon ein Eis oder ich hatte gestern schon Pommes, jetzt muss das Kind nicht heute nochmal Pommes essen.
Ja.
Und ich denke manchmal so, ach,
ist auch schön,
scheißegal, ne? So, wir genießen halt, also, wir genießen auch das Leben. Das heißt aber halt nicht, dass das Kind jeden Tag ein Happy Meal kriegt, sondern, aber dass es auch mal über die Stränge schlagen darf und,
Ja, guck, das ist dann ja wahrscheinlich sowas, was man den Kindern dann so unbewusst mit auf den Weg gibt. Ne? Das ist ja wahrscheinlich auch irgendwie schön, dass man einfach, so lebst du ja auch, dass du sagst, ach, ich habe jetzt irgendwie Bock da drauf, dann mache ich das jetzt so oder ich auch. Und dass man, und das kriegen die Kinder ja dann auch so mit. Das finde ich eigentlich auch schön, dass die das so.
Ja, also ich hoffe das, weil ich glaube, wir sind, machen uns alle so viele Gedanken und so viele Dinge, wie man was zu tun hat, auch beruflich und keine Ahnung. Und am Ende ist unser Leben so begrenzt, das ist jetzt wieder so philosophisch, aber unser Leben ist so begrenzt und es wäre so schade, wenn wir unsere Zeit damit so verschwenden.
Ja.
Ne?
Total, ja.
Anstatt einfach auch zu genießen.
Ja.
Das ist für mich so ein Grundgedanke.
Genau, das geht mir genauso, das finde ich auch total. Genauso finde ich es auch mit diesem, also jetzt sind genau unsere Kinder gerade 3, also mein älterer und Anna, also Lisas Tochter. Und da ist es jetzt irgendwie total wichtig im Kindergarten immer, ja, welche Kurse fängt man jetzt an, welche Sportkurse und welche Musikkurse und
förderst du
dein Kind, genau. Und alle gehen irgendwie zum Kinderturnen und dahin und irgendwie habe ich mich bis jetzt noch nicht zu sowas so durchringen können und denke mir immer, ach, auf dem Spielplatz sind die immer noch am glücklichsten. Aber trotzdem habe ich jetzt auch, genau, habe ich jetzt auch so Gedanken, so, jetzt musst du ja auch irgendwie langsam in den Sportkurs, ne?
Das ist halt das Krasse, dass das an einem dann wieder nagt,
ja,
ne? So ein Zweifel, so müsste ich nicht doch und sollte ich nicht und mache ich das richtig?
Und alle machen das, das muss ich jetzt auch, ne?
Ja. Oh, Wassergewöhnung.
Das ja,
war,
oh ja.
Ich war mit, pass auf, jetzt beichte ich was, ich war mit
Anna, wolltest du sie nennen?
Wir müssen dazu sagen, die Namen sind erfunden, wir bleiben anonym.
Genau.
Ich muss jetzt beichten, ich war mit Anna nicht beim Babyschwimmen.
Ich auch nicht.
Und ich habe mich schlecht gefühlt. Alle waren mit ihren Babys beim Babyschwimmen. Und ich war aus sehr egoistischen Gründen nicht beim Babyschwimmen, weil ich da einfach keinen Bock drauf hatte. Ich hatte
das
keinen
geht
Bock
mir
drauf.
Genauso. Ich hasse
dieses
auch
Kind dann im Schwimmbad umzuziehen und dann schreit das und dann muss es gestillt werden und dann bist du irgendwie kurz im Wasser und dann frierst du danach, bist selber nass, du legst das Kind irgendwo ab und musst dich schnell anziehen und
ja, dann ist dann noch alles eklig ist, und muss das
es
Kind
ist
da irgendwo
eklig und
liegen.
Es ist nass und es ist warm und dann schwitzt man
Und ja, man fährt irgendwie eine halbe Stunde zum Schwimmbad, hat dann eine halbe Stunde lang Babyschwimmen und fährt eine halbe Stunde lang wieder zurück und zieht sich noch eine halbe Stunde lang um.
Ja, und man hätte in der gleichen Zeit einfach das Kind in den Kinderwagen oder in die Trage packen können. Das Kind hätte geschlafen, man hätte sich einen Kaffee geholt.
Mhm.
Ne? So, oder sich mit einer Freundin irgendwo getroffen, was weiß ich. Also irgendwie habe ich das, und ich habe mich schon ein bisschen schlecht gefühlt. Ich habe gedacht, ich enthalte meinem Kind halt so eine wertvolle Erfahrung vor. Aus reiner Faulheit hatte ich so das Gefühl und Bequemlichkeit. Ja.
Ja.
Das hat jetzt nicht mehr so viel damit zu tun, was wir anders als unsere Eltern machen wollten, aber
oh, stimmt, wir sind
aber ich glaube, das wird uns immer wieder so gehen.
Ja.
Kann man sich darauf einstellen.
Ja, wobei, haben deine Eltern, warst du in der Wassergewöhnung?
Nein.
Beim Babyschwimmen?
Nee. Hätte mir was passieren können.
Ach so, stimmt.
Nein, Quatsch, weiß ich nicht, ob das ein Gedanke war. Ich glaube, das war einfach zu der Zeit noch nicht so extrem.
Also ich weiß noch, dass wir irgendwann einen Schwimmkurs gemacht haben, ja. Aber ich glaube, da waren wir schon älter. Oder ich nee, auch. Genau, mein Bruder hat und ich habe nicht. Das genau, ich kann nämlich bis heute nicht besonders gut schwimmen. Aber vielleicht kann mein Bruder auch nicht besonders gut schwimmen.
Ich habe irgendwann das Seepferdchen gemacht, also einen Schwimmkurs Seepferdchen. Aber da war ich halt schon älter. Also
ja, ne?
Das war entweder schon Ende des Kindergartens. Ich denke mal eher so Ende des Kindergartenalters, so bevor ich eingeschult wurde. Und dann gab es ja auch Schulschwimmen irgendwann, ja. Ne?
Und dann warst du Rhönradfahren, also haben deine Eltern...
Turnen, Rhönradturnen, die Turnerinnen wären jetzt sonst...
Entschuldigung.
Rhönradturnen. Genau, aufschreien, ja. Rhönradturnen, genau.
Ich muss echt mal googeln. Aber das heißt...
Aber das war ein Wunsch von mir, also gar nichts. Okay. Ich war bei der musikalischen Früherziehung, das schon.
Mhm.
Und dann wollte ich unbedingt Geige lernen, dann habe ich Geige gelernt.
Guck mal, da sind schon wieder Parallelen. Ich habe auch Geige gelernt, auch weil ich das unbedingt wollte. Und ich habe auch geturnt.
Ja, Lehrerkinder.
Ja, genau. Aber ich habe geturnt, weil eine Freundin von mir turnen gegangen ist.
Ja, so war es bei mir. Wir hatten halt guten Umgang, ne?
Genau.
Also alles so Akademikerkinder.
Ja, aber das... genau.
Aber ich hatte auch so ein paar Freunde, es gab, finde ich auch noch interessante Frage, ach, du hast eben Ernährung gesagt, das passt nämlich dazu. Es gab doch auch immer die Kinder, die immer Cola und Fanta zu Hause hatten. Also, kennst du die Kinder? Das fand ich immer krass. Da hab ich gedacht, boah.
Cola und Fanta hatten wir auch nie.
Ja, auch nicht. Wir hatten manchmal im Sommer dann das Wasser, was wir eigentlich hatten, keine Ahnung, das ist mal Gerolstein, es gibt natürlich auch noch viele andere Sprudelsorten. sein. Dann gab es im Sommer mal einmal so eine Orangenlimo-Variante oder so, einen Kasten, ne? Und dann war es das auch, so als Besonderheit. Aber es gab auch total oft dann im Sommer, wo wir uns Limo gewünscht haben, diesen Zitronensprudel.
Ah, das hatten das manche Nachbarn so frustrierend. Auch, ja. Süßer Sprudel hieß das bei uns.
Aber das war halt nicht süß. Nee, das war dann das nur so ein Zitronengeschmack in dem Sprudel, ohne Zucker. Also,
ja, das ist
das war so sehr enttäuschend. Ne? Aber da gab es also auch Familien, mit denen wir Umgang hatten, wo es Cola und Fanta gab.
Doch, ich hatte sogar eigentlich bei uns in der Grundschule, da war so eine Förderklasse, weil so ein Flüchtlingswohnheim nebenan war. Und dann wurden immer, gab es immer eine Klasse, wo die Kinder dann sozusagen auf die Klassenstufen dann vorbereitet wurden und dann in die Klasse kamen. Und da hat meine Grundschullehrerin damals organisiert, dass ich dann in der Grundschule diesen Kindern Nachhilfe gebe. Das finde ich eigentlich, also finde ich jetzt rückblickend voll witzig. Dann habe ich manchmal so mich mit denen nachmittags getroffen und lesen geübt und so. Und die kamen dann immer zu uns nach Hause. Also das waren zwei Kinder, ne? Das klingt so, als wäre das, ne genau, zwei Kinder. Und da dachte ich auch damals immer so, das finden, also das ist jetzt auch voll die andere Welt irgendwie, ne? Und einmal war ich auch bei einer Mitschülerin zu Hause, dann hat sie mir irgendwie so gezeigt, oh, komm mal ganz schnell, komm mal ganz schnell. Und dann hat ihre Oma gerade gebetet, also das war eine türkische Familie, und dann hat die Oma gerade gebetet und dann haben wir so durchs Schlüsselloch zugeguckt und fand das total lustig.
Ja, das sind ja auch andere Welten.
Andere Welten,
ne? Genau. Aber das ist schon krass, dass doch am Ende irgendwie man doch viel auch Kontakte hat zu Kindern, Familien, irgendwie, ich sag mal, im weitesten Sinne aus der gleichen Schicht, kann man das überhaupt noch so sagen?
Was ja, das hört halt, genau, das mit dem Gymnasium, das finde ich auch irgendwie total bekloppt, ne? Sobald man auf dem Gymnasium ist, hat man ist keinen Kontakt mehr zu.
Ja, genau. Auf jeden Fall vorhanden, ne?
Ja, auf jeden Fall, ne? Genau, und da, also bei mir in der Klasse waren alle irgendwie ungefähr gleich. Da ist jeder in den Sportverein gegangen, hat jeder ein Musikinstrument gespielt und ja.
Ja, stimmt, wir waren ja eigentlich bei der Förderung.
Total homogen. Aber
ich bin gerade gedanklich noch bei diesem Ernährungsthema, was bei uns ist überhaupt nicht schlimm. Ich hänge da nur noch gerade dran fest. Was bei uns zu Hause halt genau wie das Fernsehen sehr kontrolliert wurde, sag ich mal. Also gerade so Süßigkeiten oder eben Limonade oder so, gab es äußerst selten und begrenzt. Und wir hatten auch nie so, wie manche Haushalte, so ein Fach mit Süßigkeiten, wo man sich so dran bedienen durfte oder sowas. Gar nicht. Und viel Öko-Bio so, die Tendenz
schon,
eher, genau.
Cool, wenn man deine Eltern vorhat.
Ja, cool, ne, findet man dann jetzt, heute, aber damals, weiß ich nicht, als Beispiel, Mama, bringst du mir, habe ich meine Mutter gefragt, bringst du mir Cornflakes mit? weil ich irgendwo bei Freunden Cornflakes gegessen hatte. Ja. Und das waren dann diese Frosties, ne? Mit Zucker dran. Mega süß. Ich wollte also Cornflakes, weil ich dachte, oh, das sind Cornflakes. Die finde ich lecker. Mama, bringst du mit? Ja, mache ich. Meine Mutter kommt nach Hause mit so einer Tüte Cornflakes aus dem Reformhaus. Ohne Zucker. Schmeckt ja irgendwie nur nach Pappe.
Ja.
Und habe ich auch nicht gegessen. Und stehen dann einfach ungestanden, dann ungegessen im Schrank. Ne? Solche Erlebnisse.
Ja.
Und wenn ich dann bei Freunden war, wo es sowas gab, fand ich das halt mega geil.
Ja, und fand ich auch.
Bei einer Freundin gab es immer Eistee. Oh, und das fand ich so, dann habe ich da irgendwie einen halben Liter Eistee getrunken, wenn ich da zu Besuch war, weil ich das so lecker fand. Ja.
Stimmt, bei einer Freundin, das weiß ich auch noch, da gab es immer so Bitterschokolade, das fand ich auch total cool.
Ja, Bitterschokolade?
Ja, denke ich jetzt gerade, finde ich jetzt voll ekelhaft, aber wir durften eigentlich eh mal Süßigkeiten essen, so weiß ich gar nicht, warum ich das so besonders fand.
Na, da ist ja schon mal ein bedeutender Unterschied bei uns beiden gewesen.
Ja, das stimmt,
und, ich möchte halt, was Ernährung angeht, irgendwie, wir achten schon auf Ernährung, so in dem Sinne von, die soll alle Nährstoffe kriegen, die sie braucht, also jetzt bei meiner Tochter, ne?
Mhm.
Und es ist schon wichtig, dass sie abwechslungsreich, einigermaßen abwechslungsreich sich ernährt und das Gemüse und Obst und so, ne? Alles täglich auch auf dem Speiseplan steht, all diese Sachen, aber halt eben auch nicht zu... Ja, ne, zu krass und zu verkopft an das Ganze rangehen, weil ich finde, gerade durch Internet und diese Geschichten wird man immer wieder auf so Themen so hingewiesen, was alles schlecht und was nicht, also das fängt ja mit Beikost eigentlich an, was alles gut und nicht gut ist für ein Kind, und ich möchte mir eben nicht den Kopf darüber so sehr zerbrechen.
Ja, genau. Das finde ich auch, dann enttäuscht man auch ständig seine eigenen Erwartungen, finde ich, oder das ist mir so aufgefallen, wenn ich mir irgendwas so vornehme, oh nee, die sollen jetzt irgendwie keine Süßigkeiten essen, und dann, ach, ist es halt doch irgendwie so der Weg des geringsten Widerstands, dass man schnell einen Keks rausrückt, damit das Kind sich jetzt die Schuhe anzieht oder so, dann ist man ja dann auch so enttäuscht von sich selbst, ne, und da finde ich, den Druck nimmt man sich ja dann auch selber, wenn man einfach denkt, ach komm, dann ist es jetzt
ja halt so. Oder wenn unsere Tochter hat immer so Phasen, im Moment will sie morgens Marmeladenbrot. Und ich habe dann schon drüber nachgedacht, sollte ich jetzt sagen, nein, das gibt's jetzt nicht jeden Morgen, ne? Du musst auch mal was anderes als Marmelade essen, aber das sind halt auch wieder Phasen. Und jetzt isst sie halt dann einfach mal 2 Wochen jeden Morgen Marmeladenbrot.
Genau, und dann...
Und dann isst sie halt wieder was anderes, ne?
Ja.
Oder sieht, wir haben dann Käsebrot und dann will sie auch den Käse haben, und dann hat sich das mit der Marmelade doch wieder erledigt. Und
ja, das Vorenthalten, das ist, glaube ich, auch irgendwie, denke ich, nicht so...
Also ja, aber ich glaube, es gibt schon Familien, wo es das gar nicht gibt.
Ja, das glaube ich auch.
So,
ja.
Und,
ja, auf jeden Fall.
Aber irgendwie, ja. Bin ich mittlerweile relativ entspannt.
Ich auch, ja. Ich dachte auch immer, genau, bevor die Kinder da waren, hatte ich auch immer so ganz... klar vor Augen, wie das alles läuft, und inzwischen denke ich, ach komm, alles so situationsabhängig, irgendwie improvisieren, und Hauptsache der Tag verläuft glimpflich, und
ist auch so.
Die Kinder liegen
und alles. Manchmal darf auch Bequemlichkeit ein Grund sein, ne, für manche Sachen. Also sowas wie, keine Ahnung, wir hatten so eine Bockphase, wahrscheinlich vor einem Jahr oder so, denke ich, wo sie nicht in den Buggy wollte nach der Kita.
Ja.
Nein, ne, und so, und ich will aber schnell nach Hause, ich war fertig von der Arbeit, es fing irgendwie auch noch an zu regnen, und es gibt ja so Situationen, wo du einfach denkst, boah, jetzt bitte steig in diesen verdammten Buggy ein, ne, und wenn man dann was zu essen dabei hatte, das musste jetzt nicht was Süßes sein, aber was zu essen an sich dabei hatte, fiel ihr das viel leichter, sich in den Buggy zu setzen, weil sie dann beschäftigt war, und ich konnte in Ruhe nach Hause gehen. Und meine Nerven waren geschont und wir hatten keine riesen Auseinandersetzung.
Ja, ne?
Und dann würden jetzt bestimmt wieder einige denken, oh, dann besticht man das Kind mit Essen. Ne? Und klar, das Kind lernt dadurch, ich kann mich durch Essen beruhigen, das ist auch nicht so gut. Aber im Nachhinein denke ich, ey, was habe ich mir da im Kopf gemacht? Eben ne, gedacht, oh, mache ich das jetzt total falsch? Ne? Ja. Aber ich habe jetzt irgendwie keine Energie, das anders zu lösen. Und dann war es aber nach 2 Wochen Bocken, hatte sich das Thema eh erledigt. Und weißt du, wie ich meine? Ja. Also oft lösen sich diese also das, was man so macht, um sich zu behelfen in der Situation, das löst sich eh von selbst wieder auf.
Und ja, auf jeden Fall. Und ich finde auch, man, genau wie du sagst, man erspart sich ja auch einfach die Auseinandersetzung zwischen mit dem Kind. Und das ist ja auch, denke ich, dann immer was wert. Gut, dann hat es halt irgendwie jetzt einen Keks gegessen oder sowas. Aber dafür hat man jetzt auch nicht irgendwie... das Kind angebrüllt oder das Kind hat nicht...
Die selber die Nerven verloren.
Ne?
Also ich denke auch, so wenn man merkt, dass man selber an eine Grenze kommt, dann sind auch manchmal solche Dinge okay.
Ja,
natürlich nicht immer und natürlich nicht das Kind schreit, ich gebe dem Schokolade. Mhm. Ne? Also das ist wie bei voll vielen Sachen irgendwie so ein Mittelweg wahrscheinlich das Richtige.
Denke ich auch, ne?
Ja, aber früher hätte ich auch, hätte man mich früher gefragt, mir die Situation geschildert, hätte ich von außen betrachtet gesagt, nee, also wenn das eine Mutter jetzt macht, ne, das Kind dann Essen gibt zu beruhigen, dann gewöhnt sich doch das Kind dran, weil das ist ja die logische Schlussfolgerung. Genau. Das Kind gewöhnt sich daran, dass es sich nur mit Essen beruhigen kann und dann hat man schon die Fantasie von so einem voll fetten Teenager, der nämlich gelernt hat, dass Emotionen mit Schokolade zu Ja, so spinnt man das ja dann weiter. Und dann komme ich in die Situation, mache das selber, mir kommen diese Gedanken in den Kopf, oh mein Gott, was mache ich hier eigentlich? Und jetzt ist es irgendwie, es hat sich halt von selber wieder erledigt, ne?
Ja, ne? Und vielleicht hat Anna jetzt einfach gelernt, einen entspannten Umgang mit Essen zu haben, sich so einen riesen Kopf darum zu machen.
Ja, das kann ja auch so sein, halt, ne? Ja. Genau, ja. Weil ich glaube, umgekehrt, nämlich das Überzogene, sich Kopfzerbrechende machen darüber, kann schon auch zu was Zwanghaftem oder Essgestörten führen, ne? Wenn man sich den ganzen Tag mit irgendwelchen Inhaltsstoffen auseinandersetzt von Nahrungsmitteln, hat das ja gegebenenfalls auch was Zwanghaftes. Also
ja, glaube ich, bei manchen Familien echt auch so.
Ja.
Und jetzt zurück zu deinen Eltern. Ja. Gab es denn auch irgendwas, was du so denkst, das ging gar nicht, das war so unter aller Kanone oder irgendwas, wo du sagst, boah, das fand ich aber super cool.
Also vielleicht, also was ich, ja nee, also so super krass gar nicht geht gar nicht. Also super krass, was gar nicht geht, habe ich jetzt eigentlich nicht, so muss ich sagen. Das mit den Ängsten weniger, das hatte ich am Anfang als erstes gesagt. Und was ich auch nicht so, was ich auch anders machen möchte, ist, dass Gefühle, Probleme und sowas irgendwie einen Raum haben in der Familie und dass Dinge auch angesprochen werden können und nicht tabuisiert werden.
Das war bei euch früher so? Dass
so. Nicht im extremen Maß, aber ich würde schon sagen, wir waren relativ harmonisch, ne? Was ja auch schön ist. Meine Eltern haben wenig gestritten, aber man hat ja dann auch wenig Konflikte in der Familie und wenig Vorbilder dafür, dass Streit sein darf, dass Wut sein darf, dass man nicht so eine Fassade aufrechthalten muss, dass immer alles gut sein muss oder so. Ich glaube, so ein bisschen habe ich nämlich dieses Gefühl schon bekommen, ne? Dass es irgendwie alles eigentlich ganz gut sein muss. Und mir fällt das auch bis heute oft auf, dass mein Vater eher so die Tendenz hat, Probleme so wegzulachen. Also wenn ich zum Beispiel jetzt mit ihm telefoniere und sage, mir geht's nicht gut, oder ja, ich habe so schlecht geschlafen, weil meine Tochter immer wieder wach geworden ist oder sowas, ne?
Ja.
Dann lacht er nur und macht dann irgendwie so einen Witz oder einen Spruch, oh, ja, dann kommt die dann zu euch. Und mir fällt jetzt kein Beispiel ein, was er dann sagen könnte, aber macht dann so ein Witzchen draus. Und anstatt irgendwie sowas vielleicht zu sagen wie, oh, das ist ja echt doof, ne?
Ja.
Das tut mir, boah, kann ich gut verstehen, dass es anstrengend ist. Oder also einfach nur so das anzunehmen, ne? Und da fiel mir jetzt, als ich mir Gedanken drüber gemacht hatte, noch so ein Anekdötchen ein. Haben wir überhaupt noch Zeit? Wir reden schon voll lange, ne?
Ja, ich habe die Uhr aus dem Blick und der
Bildschirm ist wir reden schon über eine Stunde.
Oh, okay.
Aber vielleicht noch die eine Anekdote als Beispiel, wenn du das noch anhören magst.
Ja, ich sehr gerne. Ich sitze auch noch eine Stunde länger mit dir hier auf dem Sofa.
Auf jeden Fall finde ich, es illustriert das Ganze ganz schön, im Nachhinein auch ein bisschen lustig, aber damals sehr erschreckend gewesen. Ich war mit meiner besten Freundin auf Inlineskates unterwegs. Ich weiß nicht genau, wie alt wir waren. Wir konnten schon Inlineskaten. Wie alt mögen wir gewesen sein? Vierte Klasse, fünfte Klasse vielleicht, sowas. Ja. Und sind dann da ein Viertel da irgendwo rumgefahren. Und wir sind auf einen Exhibitionisten getroffen.
Ach du Scheiße,
uns, ja. Wir fuhren nämlich nebeneinander den Bürgersteig entlang. Und uns kam ein Typ entgegen, der wirklich, das ist jetzt, also ich denk mir das aus, der hatte tatsächlich einen beigefarbenen Mantel.
Ach, nee, doch.
So einen knielangen, wie heißen die denn? Nicht Parker, sondern,
ich weiß, weißt was du,
was ich meine? Die mit so einer doppelten Knopfleiste und so einem Gürtel.
Wie im Film also, ich weiß nicht, wie die heißen. Aber ja, ich weiß, was du meinst.
Diese beigefarbenen
Genau, diese Exhibitionisten-Mäntel.
Genau. Und er hatte der hatte so einen. Und mir nur mit dem Gürtel zu. Und er kam uns entgegen und er hat den Gürtel geöffnet und den Mantel aufgemacht. Und er war halt nackt darunter.
Ach du Scheiße.
Und wir sind dann mit Inlinern unterwegs gewesen, waren also schnell an ihm auch vorbei und waren einfach nur so voll schockiert, haben uns beide angeguckt und ne, so nach dem Motto,
oh Gott, auch gesehen. Ja. Oh, als Kind, ey, das ist ja aber auch echt richtig schlimm. Als Kind,
ja, wir sowas, waren halt, ne? Wir wussten überhaupt nichts. Ja. Also wir waren einfach nur so sprachlos. Ja. Ne? Und dann sind wir nach Hause gefahren und dann haben wir, genau, dann standen vor dem, also sie war eine Nachbarin und wir standen vor dem Haus stand uns die Mutter der Freundin, also die Nachbarin, und mein Vater. Mein Vater wollte gerade los mit unserem Hund spazieren gehen. Und dann waren wir voll aufgeregt und haben denen das erzählt, ne?
Ja.
Dass da also ein Mann sich vor uns entblößt hat. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie wir das erzählt haben. Und die haben irgendwie voll unaufgeregt reagiert und mein Vater hat nur gelacht, wirklich.
Oh, krass.
Hat dann so gelacht und dann hat er gemeint, komm Dana, so hieß unser Hund, komm Dana, wir gehen auf Rüsselsuche. Und dann sind die irgendwie spazieren gegangen. Und dann ist der spazieren gegangen mit dem Hund.
Oh nee. Und okay, guter Spruch, aber vielleicht irgendwie nicht,
aber
so,
überhaupt
also nicht,
nicht
so eine adäquate Reaktion.
Ja, aber das passt halt so und das lässt sich, das ist jetzt im Nachhinein echt witzig, aber damals
ich, klar,
wenn ich jetzt darüber nachdenke, denke ich so, ey, was hast du dir denn dabei gedacht? Und ich glaube, es ist wirklich dann die Hilflosigkeit, damit umzugehen oder so, ne, was man sonst sagen kann dann. Irgendwie auch ein bisschen lässig, es nicht so super ernst zu nehmen, irgendwie kein großes Ding draus zu machen. Ich weiß nicht, ich bin,
ja,
aber so richtig nett ist es auch nicht.
Ja, eigentlich krass, dass er so lässig reagiert hat, weil ich wäre, glaube ich, total aufgelöst, wenn meine Jungs mir sowas erzählen würden, aber ja, ich meine, das, ihr hättet, also du hättest wahrscheinlich in dem Moment irgendwie was anderes gebraucht, ne?
Ja, ich glaube auch, ja, ja.
Dass er das ernst nimmt und
ja,
dann, ja, ja, ne?
Ach, ja, ich habe das meinem Freund neulich nochmal erzählt und dann meinte, hat er sich halt auch kaputt gelacht und meinte so, boah, würde mir das passieren mit unserer Tochter jetzt?
Ja.
Ich wäre doch voll aggressiv in der Reaktion. Ich würde dann losfahren, den suchen, den verprügeln. Ja. Ich so, ja gut, das wäre jetzt auch nicht die richtige Reaktion, aber ich verstehe das Gefühl. Naja, aber das finde ich irgendwie so bezeichnend für die Art und Weise, wie mit Problemen. So.
Okay, ja, ja, verstehe ich.
Ja, genau.
Ja.
So, deswegen, also so vielleicht zusammenfassend gesagt, finde ich, ist das so ein Grundding, dass ich das ganz wichtig finde, dass irgendwie Probleme Raum haben und auch schlechte Gefühle Raum haben dürfen in der Familie und dass das alles auch sein darf, auch Streit und wenn man sich wieder verträgt und entschuldigt und, ne?
Naja.
Auch was ich mir vorgenommen habe.
Ja. Ja, habe ich mir witzigerweise, es scheint dann bei uns auch anders zu sein, also jetzt haben wir wirklich schon lange gelabert, aber ich sag's jetzt noch kurz, weil das irgendwie gerade passt, das war bei uns immer ganz anders, weil ich bin auch Scheidungskind, muss ich dazu sagen, und dann erlebt man, glaube ich, also ich habe fürchterlich viel Streit immer mitgekriegt und also bei uns wurde immer, also meine Eltern haben immer rumgebrüllt oder auch meine Mutter und ihr neuer Partner, also das war richtig unerträglich, immer wie viel die sich angeschrien und gestritten haben und auch irgendwie, also es war auf jeden Fall sehr unharmonisch und da habe ich mir vorgenommen, dass ich eigentlich nicht will, dass unsere Kinder, also ich will mich auch generell nicht so viel mit meinem Mann streiten und tue ich auch Gott sei Dank nicht, aber da würde ich eher denken, das sollen meine Kinder so nicht mitkriegen und auch was dann irgendwie, auch alles, was mit irgendwie Versöhnung und frisch verliebt sein bei den Eltern und Sex und so, das musste ich mir leider dann auch teilweise manchmal mit anhören.
Ja, aber vielleicht liegt das ja auch daran, dass deine Eltern dann jeweils auch neue Partner hatten, ne?
Genau, ja, ja. Und meine Mutter hat dann eh immer fürchterlich gerne darüber geredet und wie verliebt sie jetzt ist und oder was sie jetzt wieder für Probleme hat und hat immer eher so, dass ich finde, bis heute auch, dass sie zu viel mit mir über ihre Gefühle redet. Also so, wo ich denke, oh, ich bin deine Tochter und nicht deine beste Freundin.
Ich nicke.
Also, danke.
Also so, dass ich mal was sagen. Podcast und so.
Genau. So dass ich eher da denke, da will ich eher aufpassen, dass die nicht so allzu viel mitkriegen.
Ja, da wobei hast du auch schon, wiederum recht, natürlich.
Ja, wobei ich es Nee, wobei ich es auch wichtig finde, wie du sagst, dass man irgendwie Gefühle
und Probleme auch
in Raum gibt.
Ja, nicht selbst zu sagen, ich meine, jetzt ist sie noch so klein, ne? Und wir versuchen schon auch uns nicht vor ihr jetzt zu streiten, ne? Weil ich glaube, sie würde manches ja auch einfach noch nicht verarbeiten können und verstehen können und dann wird ihr das vielleicht auch irgendwie Angst machen oder so. Deswegen ist es jetzt vielleicht auch, habe ich das nicht.
Nee, ich verstehe. Also ich glaube, es ist einfach generell wichtig, ne, dass man so einen Umgang mit so familiären Vorgängen irgendwie findet, ne? Ja. Oder mit, also auch mit persönlichen Problemen oder so, dass man irgendwie das nicht wegschweigt oder so, ja, da wird das Kind schon mit fertig. Aber halt auch, ja, vielleicht jedem so, ja, das denke ich mir auch mal so, wie löst man sowas, ne? Wenn man jetzt merkt, dass irgendwo drückt der Schuh, aber ich will jetzt auch nicht so aufdringlich danach fragen oder ich will die Probleme jetzt auch nicht.
Beim Kind meinst du?
Ja, genau, wenn man jetzt irgendwie merkt, das Kind hat irgendwas, aber man will das Problem jetzt auch vielleicht nicht, so wie dein Vater mit dem Exhibitionisten, vielleicht das Problem jetzt nicht zum Riesenproblem machen oder so. Das ist wahrscheinlich auch schwierig, da so eine Balance zu finden.
Weil ich glaube, ich finde halt eine adäquate Reaktion wäre, oh krass, da habt ihr euch jetzt erschrocken, ne? Also einfach so darüber zu sprechen, ohne dass jetzt ein großes Trauma da heraufzubeschwören oder sowas, ne?
Aber halt irgendwie Verständnis entgegenzubringen, das ernst zu nehmen.
Ja, genau, das ist es, glaube ich, auch. Und das Gleiche versuche ich jetzt auch zu machen, wenn meine Tochter zum Beispiel wütend oder traurig oder schlecht gelaunt ist, zu sagen, boah, du bist echt schlecht gelaunt gerade, ne? Das hat man manchmal. Oh Mensch, oder ist dir da was kaputt gegangen? Das ist auch ärgerlich. Da kann man auch mal traurig sein.
Das habe ich mir von dir abgeguckt. Das mache ich jetzt auch immer, ja.
Guck mal.
Habe ich von dir gelernt. Guck. Nee, das finde ich mich auch gut. Genau, wenn du das so, das habe ich bei dir gesehen, das mache ich auch mal, wenn die so richtig sauer sind. Dann denke ich, jetzt bist du echt wütend, ne? Das ist vielleicht, ja.
Ja, weil, guck mal, das ist doch in einer Partnerschaft genauso. Also mir geht das so, vielleicht ist das bei anderen ja auch anders, aber wenn ich zum Beispiel schlechte Laune habe, ne, vielleicht war auf der Arbeit irgendwas oder irgendwie sowas und ich komme nach Hause und beschwere mich und jammer irgendwie, wie stressig das alles ist und oder so und wenn, wie heißt denn mein Freund?
Kai, genau.
Wenn Kai dann sagt, dann musst du aber auch mal dies und das machen. Also, weißt du, wenn er dann noch so einen Ratschlag hat, ich anders machen könnte, oder so, dann macht mich das nur noch wütender. Mm. Und dann kann da voll schnell ein Streit draus entstehen, weil ich dann so sauer werde.
Ja.
Und dann sage, das habe ich ja schon, oder nee, das geht eh nicht. Und dann
jetzt entsteht da mit deinen Ratschlägen.
Genau, dann steht auf einmal ein Streit draus. Ja. Und am Ende fragen wir uns nämlich, worüber streiten wir uns denn jetzt eigentlich? Er hat es ja gut gemeint, das weiß ich auch im Inneren. Und wenn man dann mal so in sich reinhorcht, dann will man doch eigentlich nur in den Arm genommen werden und hören, du Arme.
Ja.
Du hast es auch schwer.
Das ist echt doof.
Ja. Ne? Ja, und ich glaube, dass ein Bedürfnis ist, verstanden zu werden.
Ja.
Und
bemitleidet zu werden.
Ja, dass man es auch mal braucht und dass man eben nicht hört, ist doch gar nicht so schlimm, was man ja voll oft zu Kindern sagt. Ne?
Das stimmt.
Wenn ein Kind hinfällt, sagst du immer, ist nichts passiert, ist nicht so schlimm, ist nicht so schlimm. Ich denke, entweder hat es sich gerade wehgetan, dann ist es schon irgendwie schlimm und berechtigt zu weinen. Vielleicht hat es sich auch nur erschrocken, dann ist auch was passiert. Weil wenn du jetzt hinfällst, ne, du stolperst irgendwo draußen, dann würde dein Mann doch auch sagen, oh, geht's dir gut? Ne? Ja. Oh, du hast dich erschrocken. Oder da würde doch auch nicht sagen, es ist nichts passiert.
Nichts passiert schon weiter,
Also das macht man bei Kindern halt voll oft, ne, dass man die darin überhaupt nicht ernst nimmt.
Stimmt.
Das vergisst man, als hätten die irgendwie nicht auch ein Recht darauf, sich so zu fühlen.
Das stimmt, ja. Das ist ein guter Gedanke,
Finde ich auch.
Sollen wir den als Schlussgedanken
behalten? Schlussgedanken.
Genau.
Ja, machen wir so.
Dann hören wir uns beim nächsten Mal mit einem neuen spannenden Thema, was wir uns jetzt noch überlegen müssen oder auswählen müssen. Aber das
machen wir jetzt gleich mal.
Genau. Danke fürs Zuhören.
Hast du Folge fertig? Vielen Dank.
Hat Spaß gemacht.
Ich auch. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.